Danke für die Schriftlesung. Mein Sohn mag gerne Pinguine, diese kleinen süßen Tiere aus dem weit entfernten Süden. Er hat sogar so einen Pinguin als Stofftier, so in Lebensgröße, der ist echt zum Knuddeln. Und wenn die so in Wirklichkeit, in lebendig daherwatscheln, so Pinguine von links nach rechts, von rechts nach links, oder sie auf dem Bauch übers Eis gleiten, sieht das echt süß aus, oder? Echt lustig. Aber im Wasser sind sie feilschnell und perfekte, wendige Fischjäger. Diese Raketenform mit Flügel hat sich Gott perfekt erdacht und geschaffen. Sie werden so schnell, dass sie direkt aus dem Wasser sogar auf schneebedeckte Klippen in der Antarktis hochspringen können. Bis zu 4 Meter hoch aus dem Wasser. Nach langer Wanderung stehen die Pinguine dicht gedrängt und schützen sich so vor den eisigen Temperaturen des antarktischen Windes. Die Eier übergeben sie ihrem Partner mal ganz vorsichtig von Fuß zu Fuß, damit das nicht auf den kalten Schnee kommt und beschädigt wird. Sie sorgen auch später noch für die Küken. Das ist so herzlich. Unser Schöpfergott hatte damit wirklich eine tolle Idee mit diesen Pinguinen. Vielleicht haben Sie es auch gelesen. Touristen bot sich ein spannendes Schauspiel. Bei einem Bootsausflug in der Gerlache-Straße in der Antarktis befanden sich plötzlich mitten in einer Verfolgungsjagd auf dem offenen Meer. So ein kleiner Eselspinguin wurde von Schwertwalen gejagt. Die meisten Urlauber filmten dieses Schauspiel, wie der Pinguin immer wieder aus dem Wasser schoss und vor den Orcas flüchtete. Dicht gefolgt von diesen großen Meeresräubern. Einige Touristen riefen, komm, komm, sie versuchten ihn so aufs Boot zu locken. Tatsächlich schwamm der Pinguin auf eines der Boote zu und hüpfte hinein. Ein beherzter Sprung vom Speiseplan der Orcas in die Sicherheit zu den freundlichen Menschen. Dieses Video war im März letzten Jahres, also vor genau einem Jahr, in vielen Nachrichtenkanälen zu sehen. Auch jetzt kann man es noch auf YouTube anschauen. Wie der Pinguin aus seinem vertrauten Element rausspringt in die Rettung direkt zu den Menschen. Er hat diesen Sprung gewagt auf das Gummiboot in ein ihnen eigentlich unbekanntes Territorium und er war in Sicherheit. Was für eine schöne und wundervolle Rettung. Hey, super. Fertig ist die Predigt für heute. Sei doch als Christ so ein süßer, kleiner, knuddeliger Pinguin. Wenn es brenzlig im Leben wird, springe auf das sichere Rettungsboot bei Gott und du hast ein schönes Leben. Alles Böse muss die Jagd nach dir aufgeben und alles wird gut. Aber nein, nein, das wäre falsche Lehre, vor der uns die Bibel warnt. Nachfolge Jesu bedeutet meist Verfolgung und das Kreuz auf sich nehmen. Denn das Problem hierbei ist folgendes: Wir lieben eigentlich unsere eigene Umgebung, unser Lebenselement, für das wir ja gut ausgerüstet scheinen. Unser Problem gehen wir möglichst frühzeitig an, wenn so etwas auf uns selber einströmt. Und soll es doch tatsächlich mal gefährlich werden, dann gibt es bestimmt irgendwoher Hilfe. Und als so allerletzten Notnagel gibt es da vielleicht noch einen Gott. So denken viele Menschen. Das ist keine neue Erkenntnis von mir, sondern es wurde bereits, wie von John eben gelesen, vor über 4000 Jahren so schon gelebt. Richter 3, die Verse 12 bis 20, haben wir eben gerade gehört. Das Leben spielt so ganz anders mit, als wir es uns oft wünschen und darum lieben wir solche Pinguin-Geschichten, wie eben. Und die Geschehnisse in der Bibel kommen uns Menschen tatsächlich viel näher als zuerst gedacht. Aber bevor ich einsteige, eine Anmerkung zu diesem Geschehen. Dieses Geschehen von damals ist nicht nachzumachen, sondern ein Bild für unser Leben. Gott hat uns ein Gehirn gegeben, nicht, dass wir etwas einfach nachmachen wie ein Computerchip, einfach etwas umsetzen, sondern dass wir es persönlich nehmen, was Gott für mich möchte. Wir erinnern uns daran, wie der Text begann. Das Volk Israel tat, was böse war vor den Augen des Herrn, und darum schickte Gott drei andere kriegerische Völker mit einem König, der die Israeliten 18 Jahre lang schwer unterdrückte. Gott möchte seine Kinder auch heute noch erziehen, ja, aber nicht alles Leid, was geschieht, passiert aufgrund unserer falschen Tatsachen. Viele schon, ja. Aber es gibt auch sehr viel Leid und Trauer, auch gerade jetzt, die einfach so über uns hereinbricht in dieser in Sünde gefallenen Welt. Tödliche Trauer. Gott sei es geklagt. Und dies bricht über uns herein, wie über diesen kleinen Pinguin auf einmal diese riesigen Orcas, gegen die er sich nicht wehren kann. Aber in diesem Fall war es so, dass Gott genug hatte von der Gleichgültigkeit und Treuelosigkeit sowie den daraus folgenden Taten seines geliebten Volkes. Aber die Völker, die kamen, die Moabiter und die Ammoniter, das waren keine Unbekannten für das Volk Israel. Ja, sie waren bekannt. Wie denn? Nicht nur als Nachbarn. Es waren Nachkommen von Lot, von Abrahams Neffen, also schon Verwandte im weitesten Sinne. Genauso wie die Amalekiter, die aus der Linie von Esau stammten, dem Zwillingsbruder von Jakob. Sie hatten also einen gemeinsamen Ursprung. Dort gibt es bis heute das meiste Leid. Nicht wahr? In den Familien, jetzt gerade in der Ukraine. Häufig ist das Leid, was uns ereilt und auch manche Angriffe, irgendwie gar nicht so gänzlich unbekannt, so überraschend weit weg, sondern irgendwie folgt da eines dem anderen. Und es erscheint traurig, aber logisch. Warum greift Moab und der König von Eglon Israel eigentlich an? Nötig hatten sie es nicht. Ihr Land war fruchtbar. Sie hatten alles, aber sie bekamen wie alle anderen einfach nicht genug. Das Problem war bei ihnen, sie vertrauten auf zwei Bilderstatuen, den Baal und die Aschera. Und dies hatte Grausamkeit und auch innere Leere zur Folge. Sie waren auf der Suche nach den Segnungen Gottes, die Israel hatte. Auch ich stehe manchmal verwundert da und denke, wie kann das oder jenes zwischenmenschlich oder auf der Welt passieren? Und ich merke, wie es hakt, wie es festhakt und dann plötzlich zerreißt und schmerzlich ist. Ja, Neid und Missgunst, auch Enttäuschung sind sehr oft der Auslöser für Unverständnis und Streit, aber auch für die eigene Unzufriedenheit. Der tiefe Mangel im Herzen, der soll ja und will ja irgendwie gefüllt werden. Das Volk Israel hatte sich verführen lassen. Es wurde eingelullt und war sich nicht mal dessen richtig bewusst, dass es so einen schlechten geistlichen Zustand hatte. Sie lebten so vor sich hin, das Leben lief halt, mal schlecht, mal recht, aber es ging. Und dann kam der Moabiter Eglon und nahm ihnen alles weg. Den von Gott verheißenen Segen, und er unterdrückte das Volk Israel. Und was machen die? Das ist so typisch für uns Menschen. Was macht das Volk Israel, welches noch vor ein paar Jahren mit Josua, mit Hurra eine große Stadt nach der anderen eingenommen hat? Dieses Volk, was Gott hat zahlreiche Kriege gewinnen lassen, ist eingeschlafen, ist müde geworden und satt. Sie sahen nicht mal die Gefahr, in der sie waren. Darum handelte Gott. Woran erkennt man jemand, der so lebt wie das Volk Israel? Nun, das Volk versuchte, die Gunst des Unterdrückers zu gewinnen. Viele versuchen, sich Achtung und Ansehen bei denen zu verschaffen, die eigentlich sogar für die Not verantwortlich sind. Das Volk Israel muss Tribut entrichten. Es muss dem Unterdrücker das geben, was der fordert. Und die Menschen nannten es, und in der Bibel steht da nicht Tribut, wie vorgelesen übersetzt wurde, sondern es steht Geschenk. Sie machten ihm ein Geschenk. So etwas erleben wir heute überall, bei Suchtverhalten, bei eigenen Problemen, bei massivem Versagen und ganz besonders bei der Sünde, dem Fehlverhalten gegen Gottes gute Ordnung und Weisung für unser Leben und im Zusammenleben mit anderen Menschen. Da werden besonders heute oft Wörter nicht mehr gesagt. Wir erleben das momentan in verschiedenen Medien auch, in Deutschland, in Russland. Oder Wörter werden umgedeutet, weil einige wenige etwas nicht hören wollen. Oft wird daraus dann sogar eine Ideologie und man fordert das von den anderen massiv ein. Da werden im lustigsten Fall aus Hai-Attacken und Wolf-Angriffen, diese werden negative Begegnungen genannt. Wir sind in einer Gesellschaft gefangen, die ständig versucht, immer mehr Wörter umzudeuten und als bösartig darzustellen. Das Gendern ist nur ein Beispiel davon. Aber auch im christlichen Bereich wird Sünde nicht mehr Sünde genannt häufig und eindeutig viele Taten nicht mehr als solches bezeichnet. Noch schlimmer ist es, wenn Dinge, die Gott sogar als Gräuel bezeichnet, geduldet werden, als normal empfunden werden oder sogar christlich versucht werden umzudeuten. Gilt Gottes Wort, die Bibel? Ja, jedes einzelne Wort. Das Problem, und das sehen wir auch in dieser Geschichte von vor 4000 Jahren, ist dies. Es werden Wörter verwendet, um den Unterdrücker zu huldigen. Und deren Gedankengut muss übernommen werden. Da wird aus Zwangsabgabe, aus Tribut, ein Geschenk. Aber das Streben nach der Gunst der Welt bewirkt nur, dass die Herrschaft auch über uns Christen zunimmt. Eine Anpassung und Gleichschaltung, die den Schöpfer Gott eigentlich beleidigt. Aber nicht nur in der Welt um uns herum ist das so, auch im persönlichen Leben geschieht das leider allzu oft. Wir dienen dem Ego, dem Geld, dem Fernseher, dem Vorgarten, dem aktuellen Schönheitsideal und so weiter. Also stellen wir uns mal die Frage, wem oder was zahle ich Tribut? Was nimmt meine Zeit und Kraft in Beschlag? Auch wenn ich es umbenannt habe. Die Huldigung nach Streben und Anerkennung der Welt steht in einem konkreten Widerspruch zum Jünger Jesus sein. Will ich das zulassen? Und das Schlimme ist, damals wie heute leiden die Kinder. Damals in den dunklen Tunnel der Bergwerke von Moab, die mussten da schuften. Oder gleich für diese Götzen geopfert werden, getötet werden. Heute im Krieg oder Mutterleib umgebracht und wir nennen es dann Abtreibung. Die Frauen wurden geraubt und hatten viel zu leiden, das war schon damals so. Und ihre Männer versuchten der Willkür des Unterdrückers irgendwie zu entkommen und die Familie zu ernähren. Alle waren damals und heute irgendwie auf der Flucht. Wenn ich mir dessen bewusst werde, wie das Volk Israel auch, denn es schrie zu Gott, haben wir gehört, Vers 15, dann kann etwas wach werden. Wenn ich zu Gott schreie, kann etwas wach werden. Nicht nur irgendwo weit weg, sondern bei mir. Jeder von uns kann diesen Ehud selber erfahren. Was? Jeder von uns kann diesen Ehud selber im Leben anwenden. Echt? Wenn das so gut erscheint, wollen wir uns diesen Mann doch einmal anschauen. Und wenn schon in der Bibel, ja, da muss das ja so ein richtiger Superheld sein, wie er im Märchenbuch oder im Comic vorkommt, nicht wahr? Schön, reich, stark, gebildet und anerkannt, gell? Nun schauen wir mal. Zuerst sein Name. Der Hass hat Programm. In dieser schweren Zeit hat er den Namen erhalten, Ehud. Das bedeutet Bekenner oder Lobender. Irgendwie total unpassend, nicht wahr? Aber wir Christen werden in dem Maß gestärkt, wie wir Gott loben. Wir haben eben gerade so schön gemeinsam gesungen. Und es hat uns gestärkt, nicht wahr? Nicht nur die, die hier vorne gesungen haben, sondern uns alle. Und wir dürfen ihn bekennen. Es stellt sich mir die Frage, habe ich das in letzter Woche gemacht? Gott gelobt? Gott bekannt? Wenn ich hier so mal in die Runde schaue, bin ich da anscheinend nicht alleine. Ich sehe nicht nur strahlende, leuchtende, begeisterte Augen. Also aufgeben. Das wäre doch die total menschliche Reaktion, nicht wahr? Aber darum, weiter zu dem Hintergrund von diesem Ehud. Und da werden wir schnell merken, wie nahe uns dieser Mann der Bibel tatsächlich ist. Sein Ursprung ist der letzte Stamm Jakobs, Benjamin. Der kleinste Nesthocker also. Ja, die Vergangenheit dieser Sippe ist nicht sehr ruhmreich, eher bescheiden. Und dann sein Vater. Sein Vater heißt Gera. Gera war die Bezeichnung der kleinsten Gewichtseinheit damals. Also nichts. Und wenn dein Vater bekannt ist als ein Müh oder als ein Pfennig, wie ein Nichts, dann hat das ein Junge schwierig, selbst in der Grundschule seinen streitenden Freunden zu sagen, ich hol gleich mein Nichts, der hilft mir. Nee, selbst dann hast du ein Problem. Wie hat also dieser Ehud sich gefühlt? Meint ihr, dass er dieser lobende Bekenner war? Glaubt ihr das? Ich denke nicht. Ich schätze eher, er fühlte sich als nichts. Er hatte nichts, was er groß vorweisen konnte. Nur Spott und Verachtung kannte er. Und dann Ehud als Person selber. Einige übersetzen den Text mit, er war links. Andere übersetzen richtiger, er war an seiner rechten Hand gehemmt. Ja, das war zu der damaligen Zeit etwas Besonderes, aber gar nicht gut. Sondern es galt als körperlich eingeschränkt, als behindert, Linkshänder zu sein. Dieser Ehud war also in seinem ganzen praktischen Leben eingeschränkt. Auf einmal erscheint uns das nicht mehr wie so ein erwarteter Superheld, oder? Und der soll den James Bond machen? Die ganze Welt retten, zumindest das Volk Israel? Wisst ihr, mir macht das immer wieder Mut, tiefer in die Bibel hineinzuschauen, tiefer zu graben. Gott selbst hat diesen Mann erweckt. Und schon vorher genau so gemacht, wie er war. Genau so. Mit dem Hintergrund, mit seiner Persönlichkeit. Genauso wollte Gott ihn gebrauchen. Also wird meine Ausrede, und auch deine vielleicht, jedenfalls vor Gott nichts gelten, wenn er uns ruft. Und er hat uns berufen. Der Ausspruch, das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen, 1. Korinther 1,25, wird durch die eigene Erfahrung des Apostels damals, der das geschrieben hat, bestärkt. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, steht im 2. Korinther 12, Vers 10. Denn was nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Das war dieser Ehud. Jetzt blicken wir mal auf uns, was wir alles haben, was wir alles können, was wir alles sind. Aha. Jetzt schauen wir mal, was hatte dieser Ehud denn als Waffe gehabt? Das Volk Israel hatte vor noch wenigen Jahren eine stark gefest gemauerte Stadt nach der anderen eingenommen. Nicht mit Wattebäuschen, sondern die waren bewaffnet. Und was haben sie jetzt? Sie sind so eingelullt und so ausgebeutet worden, dass dieser Mann sich selber ein kleines Schwert schmieden muss. Ein etwas größeres Messer. Es ist nichts da, was er für einen Kampf tatsächlich nutzen könnte. Wir sind materialistisch vollkommen überhäuft. Ja, und denken trotzdem manchmal, ich habe nichts. Wenn eine Frau vorm Kleiderschrank steht, noch schlimmer vorm Schuhregal. Oder ein Mann schaut in den vollgefüllten Kühlschrank und sagt, ich sehe keine Butter. Ja, es steht nicht geschrieben, dass Ehud ein großartiger Schmied seiner Zeit war. Steht da nicht. Er machte sich selber eins. Eins. Das klingt nicht nach Befreiung, oder? Also, ich habe noch nie geschmiedet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich jetzt plötzlich so etwas schmieden würde, dann würde das wahrscheinlich schief und krumm und brechlich oder zu weich. Aber bestimmt nichts, womit man was anfangen könnte. Und das ist doch keine gute Vorbereitung und ein wirklich durchdachter Plan, oder? Hat sich Gott da vielleicht vertan? Hat sich Gott vertan bei Ehud oder bei mir? Mir fehlt so viel Hirn, ganz ehrlich, um Altgriechisch zu studieren oder Hebräisch oder Bücher zu schreiben, die Bestseller werden könnten. Da gibt es ganz andere Formate in dieser Welt. Und wo war der Ort, wo dieser Ehud lebte? Er lebte in Gilgal. Wo bitte? Wo? Das war ein Gebiet, das in seiner Ganzheit vom Volk Israel aufgegeben worden ist. Das gehört nicht mehr zu uns, das ist schon so lange weg. Ja, absolut keine Hoffnung dort. Dort findet man nichts. Dort, wo kein Mensch ansetzen würde zu suchen, da beruft Gott diesen Mann. Und dort bricht er auf. Also kommen wir jetzt mal zu dem Ergebnis, das wir gerade aufgezählt haben. Was auch die Moabiter und dieser König Eglon tatsächlich gesehen haben. Einen behinderten Mann aus einer unbekannten Familie, die nichts hat und nichts kann. Und er kommt aus einem traurigen Gebiet, das besiegt und aufgegeben worden ist. Das kann doch nichts werden, oder? Ratet euch mal, lest mal zu Hause die gesamte Geschichte aus Richter 3. Dann habt ihr sie gesamt vor Augen. Dafür kann man sogar, sag ich mal als Mann, auch einen James-Bond-Film ausschalten. Das ist richtig spannend. Jetzt schaue ich mal auf mich und du schaust vielleicht auf dein Leben. Und uns beiden geht es sicherlich um einiges besser als dem Ehud. Na prima. So stelle ich mir die Frage, wie steht es mit mir und meinem geistlichen Leben mit Gott? Wie ist mein Zustand? Bemühe ich mich auch, vergebens die Gunst anderer zu erlangen und merke, dass ich in Wirklichkeit dabei nur draufzahle und dabei mein Leben mit Gott immer flacher wird, immer flacher? Lass ich mir so den Segen wegnehmen, den Gott eigentlich für mich bereithält? Werde ich wieder persönlich. Ich schaue auf mich. Was kann ich schon vorweisen? Ich versage doch schon beim Schärfen eines Messers. In der Schule gemobbt, kein Wunder, dass ich in meinem Leben zu nichts bringe, magst du vielleicht denken. Es ist alles zum Verzweifeln. Hallo? Gott erweckt einen Retter, haben wir gehört. Aber da ist er vermutlich bei mir am falschen Platz. Wie offensichtlich auch bei diesem Ehud. Der läuft doch auch los, überbringt das Geschenk, diesen Tribut. Er hat sein Schwert versteckt. War wohl nichts mit diesem Ehud, diesem Superhelden, weil er geht wieder weg von diesem König. Er übergibt es und geht wieder. Also wenn sich mir mal die Gelegenheit geben würde in meinem Leben, so eine ganz günstige, dann würde ich das echt festmachen mit Gott. Dann würde ich sagen, jawohl Gott, das Problem möchte ich anpacken. Aber die Gelegenheit muss schon ganz günstig sein, ganz toll. Und selbst wenn ich das sage, dann stehe ich da wie dieser Ehud und vielleicht ergibt sich so eine Gelegenheit und ich laufe wieder weg, so wie er. Wie geht es dir? Ja, aber möchte ich mich von Gott verändern lassen, mein Leben, mein Herz? Okay, andere denken auch von sich, also in Sachen Demut macht mir nun wirklich keiner was vor. Ja, ich bin der bescheidenste Mensch dieser Welt, ganz sicher. Aber selbst wenn alle andere das machen würden, Gott aufgeben und Gott verlassen, eine kollektive Untreue, Verlassen der biblischen Wahrheit und der Glaubensgrundsätze, wie zum Beispiel Unfehlbarkeit des Wortes Gottes, darf es mich nicht hindern, daran trotzdem festzuhalten. Ehud hatte nämlich Glauben, mehr hatte er nicht. Und nun diese, wie wir eben gerade gehört haben, ganz offensichtliche, für jeden sichtbar, für ihn fühlbar und täglich hörbar, diese Schwäche des Ehud nutzt Gott. Er erweckt diesen Ehud, weil er bereit war, sich auf Gott einzulassen. Seine Schwäche wurde seine Stärke. Wie? Ganz einfach. Das Schwert trug er versteckt an der rechten Seite als Linkshänder. Nicht wie ein ordentlicher Kriegsmann rechts und schön sichtbar. Versteckt unter dem Gewand auf der rechten Seite. Seine Ängstlichkeit ließ die erste Möglichkeit einer Tat auch verstreichen. Und erst bei diesen geschnitzten Bildern, als er auf dem Rückweg war und sah diese Götter, da wurde er von Gott noch einmal gepackt und ging zurück zum König. Und dieser entspannte bereits ganz locker oben auf dem Dach und war ganz zufrieden. Und sein ganzes Gefolge dachte, alles ist schick. In den Versen 20 bis 26 ist dann zu lesen, wie Ehud den König tötet und entkommt. Er nimmt sein Schwert, er sticht den König, schließt das Zimmer ab und flieht in sein Land. Und die Diener, so steht das in der Bibel, die warten davor und warten, weil sie denken, der König ist auf Toilette. Und erst als sie dann doch den Schlüssel holen und aufmachen, sehen sie den Tatort. Ehud hatte nicht nur ein verbales Wort von Gott, sondern handfesten Gericht. Und dieser Sieg, der ist in aller Stille geschehen. In aller Stille, ohne äußerliche Herrlichkeit, ist dies errungen worden durch denjenigen, den Gott dazu berufen hatte. Und auch bei uns ist das so. Die Siege müssen wir im Stillen gewinnen. Ich denke da an das stille Gebet im Kämmerlein, im verschlossenen Kämmerlein ganz alleine mit Gott. Kennst du diesen Ort der Bitte, dieser Zweisamkeit, ohne Zeugen, ohne Tamtam, nur du und Gott? Hast du so schon mal gebetet? Bei mir ist es so, dass Gott mir dann etwas zeigt, was er in meinem Herzen anders haben möchte. Da muss ich das auch in aller Schwachheit anpacken und mit Gottes Hilfe beseitigen. Auch wenn es so wie ist, wenn ich es denke, dies oder jenes niemals schaffen würde. Dann will ich mich an diesen Ehud erinnern. Ich wünsche und bete, dass es dir genauso geht in deinem Leben. Und dass du nicht denkst, Tribute zahlen macht dich frei. Und was ist das Ergebnis dieser Tat, dieses tatsächliche Ergebnis dieser geheimen Tat? Wir lesen ab Vers 27 von dem öffentlichen Triumph. Ehud übernimmt mutig die Führung und bläst in die Posaune, die dort war, womit das Volk Israel zum Kampf und auch zu den Festen gerufen worden war. Diesen Ton kannte jeder in Israel. Und dann kamen sie. Aber Ehud hatte keine Beweise vorzulegen. Er hatte nicht den Skalp des Königs mitgenommen oder etwas. Alles, was er hatte, war das, was er sagte. Er sagte, jagt mir nach, denn der Herr hat eure Feinde in eure Hände gegeben. Und die Leute vertrauten ihm. Sie sind plötzlich aufgebrochen. Sie haben auf einmal Mut bekommen, weil jemand diese festen Zusagen, die Gott macht, ernst genommen haben. Und alle besetzten Gebiete, das ganze geraubte Land wurde zurückerobert und der Feind vernichtend besiegt und vertrieben. Und sie besetzten alle Furten des Jordan, alle Übergänge, damit kein Feind mehr ins Land reinkommt. Und sie hatten Ruhe und Frieden 80 Jahre lang. Sollen auch wir solche Furten oder Brücken, also diese leichten Zugänge gegen das Böse besetzen? Dieses Beispiel hat eine besondere Bedeutung für uns heute. Wir Christen stehen auch alle in einem geistlichen Kampf. Wir haben es mit Satan zu tun, der uns verführen will. Jeder für sich selber hat Entscheidungen zu treffen. Ich zum Beispiel, ich spiele leidenschaftlich gern Gesellschaftsspiele. Verschiedenster Art. Aber es gibt so Spielkarten, die fasse ich nicht an. Ich habe mitbekommen, wie jemand in einer Nacht sein Auto verspielt hat, wie jemand beim Poker viel Geld verloren hat. Und außerdem der Hintergrund mit diesen Bildern, Bube, Dame, König, ich fasse diese Karten nicht an. Eine Furt für mich verschlossen. Ein klares Nein gegen das Böse. Ein Einfallstor ist zu. Wie ist es bei dir? Musst du auch eine Furt besetzen und eine klare Grenze ziehen? Dazu müssen wir aber unsere Schwächen kennen und Gott hinlegen, es eingestehen. Und mir fällt das nicht ganz leicht. Dir? Ein Beispiel: Vergebung. Wenn der Nachbar im Herbst nebenan beim Haus das Laub weghakt, dann denkst du, das macht er nur, um zu zeigen, dass er einen schöneren Garten hat. Rächt er das Laub aber nicht zusammen, dann sagst du, das macht er nur, damit das Laub zu mir rüberweht. Und du merkst auf einmal, deine Herzenseinstellung ist, egal wie die Situation ist, die ist das Problem. Nicht unbedingt der Nachbar. Das war jetzt ein Beispiel. Gerade bei diesem Thema Vergebung. Nun, wie ich eingangs sagte, dieses Geschehen soll ein Beispiel für mein und dein Leben sein. Nicht die abscheuliche Tat des Mordes, nein, auf keinen Fall, sondern in dem eigenen Leben die Tribute zu erkennen und anzupacken. Mit Gott. Und dann auch Heilung zu erleben. Dann zu erleben, wie es auf einmal heil wird dorthinter. Gott hat versprochen, dass er dem Demütigen Gnade schenkt. Wenn ich also Ehud als Beispiel mir vorstelle, dann darf ich, dann darfst du, dann dürfen wir alle Hoffnung haben, dass sich etwas verändert, nicht wahr? Wenn wir an diesen Mann denken. Und sichtbar, dass sich etwas verändert hat, wird es manchmal erst später. Und plötzlich folgen dir vielleicht auch andere und sagen, das möchte ich auch, dass es dahinter heil wird. Nicht mit großem Tamtam, sondern vielleicht im stillen Örtchen. Kommen wir zum Schluss. Und zum Abschluss diese Frage an jeden hier. Wem möchtest du eher gleichen? Diesem Ehud, der von Gott trotz aller Unzulänglichkeit, trotz aller Fehler gebraucht wurde? Und du willst deine Furten anpacken und sagen, jawohl, ich besetze hier die Übergänge zum Bösen, ich will nicht, ich will mit Gott im Reinen sein und mich gegen die Sünde wappnen und das dauerhaft? Oder willst du so ein Pinguin-Christ bleiben, der immer Angst haben muss, gejagt zu werden? Und nur sonntags mal kurz den Kopf aus dem Wasser streckt, um zu gucken, wo das Boot des Glaubens denn gerade langfährt. Um dann, wenn dann tatsächlich mal Gefahr droht, aufzuspringen. Und dann, wie in dem Video vor einem Jahr gezeigt wurde, kurze Zeit später wieder in das eiskalte, dunkle, tiefe Wasser zurückspringen, wo die Orcas nur lauern. Heute ist so ein Tag der Entscheidung. Lass ihn nicht ungenutzt verstreichen. Das ist Gottes Ruf an dich und mich erwartet. Amen.